Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. SPD-Parteitag in Leipzig. Parteichef Sigmar Gabriel führt seine Partei in Richtung Große Koalition.
Wir müssen das jetzt versuchen, liebe Genossinnen und Genossen, und nicht einfach vor Angst vor der Verantwortung uns verdrücken. Das ist nicht Sozialdemokratie.
Er wird aber mit nur knapp 84% als Parteivorsitzender wiedergewählt. Präsident Obama verschlampt seine so wichtige Gesundheitsreform. Jetzt ist selbst bei den Demokraten Feuer im Dach. Und auch Altersheime werden älter, sie müssen saniert werden. Deshalb ist das Seniorenzentrum Waldenburgertal gleich komplett in ein Provisorium umgezogen.
Mir gefällt's. Ich bin zufrieden. Das Essen ist recht, die Aussicht, Berge und das Nebelmeer. Ich werde am liebsten da bleiben wegen der Aussicht.
Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und nun der Nachrichtenüberblick mit Ursula Vogler.
Am Parteitag der deutschen Sozialdemokraten haben die Delegierten den Parteichef Sigmar Gabriel wiedergewählt, mit 84% der Stimmen. Gabriel hatte zuvor für eine Koalitionsregierung mit der CDU-CSU geworben. Die SPD dürfe nicht auf alles oder nichts spielen und müsse gewisse Kompromisse eingehen. An einigen Bedingungen hielt Gabriel aber fest. Am Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde und am Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mit dem Dumpinglöhne für Leiharbeiter verhindert werden sollen. In Hannover hat der Prozess gegen den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wolff begonnen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll sich Wolff in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident korrupt verhalten haben. Angeklagt ist er wegen rund 700 Euro, die ein befreundeter Filmunternehmer für ihn bezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Unternehmer Wolff damit zugunsten eines Filmprojektes beeinflusst hatte. Wolff bestreitet den Vorwurf. Das Fürstentum Liechtenstein sagt Ja zum automatischen Austausch von Steuerinformationen. Die Regierung habe beschlossen, mit anderen Staaten über einen solchen Austausch zu verhandeln, sagte Regierungschef Adrian Hasler. Insbesondere auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien wolle Liechtenstein aktiv zugehen. Zudem müsse ein internationaler Standard entwickelt werden für den Austausch von solchen Steuerinformationen. In Frankreich hat ein Gericht den deutschen Prüfdienstleister TÜV Rheinland zu Schadenersatzzahlungen verurteilt. Dies wegen minderwertigen Brustimplantaten eines französischen Herstellers. Das Gericht befand, TÜV Rheinland habe bei der Zertifizierung der Implantate seine Pflicht zur Kontrolle und Wachsamkeit verletzt. Deshalb müsse das Prüfunternehmen den Schaden der Importeure und der Opfer ausgleichen. Weltweit hatten Chirurgen hunderttausenden Frauen minderwertige Silikonkisten einer französischen Firma implantiert. TÜV Rheinland kündigte Berufung an. Asylbewerber haben das Recht, ihr Asylgesuch von einem anderen Staat beurteilen zu lassen, wenn im eigentlichen zuständigen EU-Staat Asylbewerber unmenschlich oder erniedrigend behandelt werden. Der Europäische Gerichtshof hat damit die Rechte der Asylsuchenden gestärkt. Grundsätzlich sieht das Dublin-Abkommen vor, dass ein Gesuch dort zu behandeln ist, wo der Asylsuchende in den EU-Raum einreist. Dieses Prinzip hat das Gericht nun relativiert. Ein Iraner war über Griechenland in den EU eingereist und hatte erst in Deutschland sein Gesuch gestellt. Er argumentierte mit Erfolg, dass Asylsuchende in Griechenland systematisch schlecht behandelt würden. Angesichts der Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka solle der Bundesrat grundsätzlich davon absehen, abgewiesene Asylsuchende in das Land zurückzuschicken. Das fordern 26.000 Schweizerinnen und Schweizer in einer Petition. Lanciert worden war sie von Amnesty International, der Gesellschaft für bedrohte Völker und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Die Rückführung abgewiesener Tamilen nach Sri Lanka ist seit August vorläufig ausgesetzt. Zwei Tamilen waren nach Ankunft in der Heimat verhaftet und nach Angaben der Organisationen auch gefoltert worden. Im zentralafrikanischen Staat Kamerun ist ein französischer Priester entführt worden. Der Geistliche wurde nach Angabe des französischen Außenministeriums im Norden des Landes in der Nähe von Kosa, nahe der Grenze zu Nigeria, verschleppt. Die Identität der Entführer ist nicht bekannt. Beobachter schließen Verbindungen zur islamistischen Sekte Boko Haram nicht aus. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 8.305 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.854 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,28 gehandelt, der Dollar zu 91,55 Rappen. Das Wetter. In der Nacht fällt vor allem in den Alpen und im Süden oberhalb von 500 bis 800 Metern Schnee. Am Freitag lässt der Niederschlag nach. In den Bergen ist es zeitweise sonnig. Mit starker Brise werden 4 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Sigmar Gabriel wird mit knapp 84% als SPD-Chef bestätigt. Gut oder schlecht? Das Gespräch mit unserem Mann in Leipzig. So schlimm wie ein verschossener Penalty. Komplett verpatzter Start von Obamas Gesundheitsreform. Nun reagiert der Präsident. Die Lage in Tacloban auf den Philippinen.
Die Regierung hat beschlossen, die Toten nicht einmal identifizieren zu versuchen. Sie werden alle in einem Massengrab beerdigt, was sehr dramatisch für viele Familien sein wird, weil die immer noch nach Verwandten oder Vermissten suchen.
33 Jahre lang nur private Schulen und die Folgen für ein Land wie Chile. Gleichberechtigung in Theorie, nicht in Praxis. Erben in Indien. Über der Nebelgrenze. Ein Seniorenzentrum muss in ein Provisorium umziehen und alle sind glücklich. Und schließlich die letzte Schweizer Schirmfabrik. Eine Erfolgsstory. Die deutsche SPD hat bei den Bundestagswahlen ein miserables Ergebnis eingefahren. Und dennoch sitzt Parteichef Gabriel fest im Sattel. Auch wenn seine Wiederwahl mit knapp 84% nicht berauschend ist. Dennoch bereitet er seine widerstrebende Partei zielstrebig auf eine grosse Koalition mit Angela Merkel vor. Kasper Selk vom Parteitag der Sozialdemokraten in Leipzig.
Das Bild hier in Leipzig ist erstaunlich. Die SPD ist zwar eine große Verliererin dieser Wahl, ihr Parteichef war zudem schon vor der Wahl ziemlich umstritten und dennoch steht Sigmar Gabriel hier in Leipzig sehr gut da, inmitten der 600 Delegierten. Das liegt zum einen an einer besonnenen, sehr selbstkritischen Rede, die er heute hielt.
Die politische Gesamtverantwortung für ein Wahlergebnis trägt immer der Vorsitzende der Partei, trage ich.
Gabriel analysierte die Ursachen für das Ergebnis. Es habe nicht, wie man immer lese, an Peer Steinbrück gelegen, nicht an früheren Positionen der Partei, Stichwort Agenda 2010, auch nicht am Programm, wie immer wieder gesagt werde, sondern daran, dass diese Partei trotz breit akzeptierter Positionen von vielen nicht mehr als ihre Vertreterin gesehen werde. Man stehe nicht mehr in Verbindung mit weiten Teilen der Bevölkerung, man sei nicht mehr wirklich Volkspartei. Es gelte jetzt, breite Kreise der Gesellschaft anzusprechen und kurzfristig gehe es jetzt darum, in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU möglichst viel an eigenen Forderungen durchzusetzen. Es sei falsch, wenn hier von vielen gefordert werde, die Verhandlungen abzubrechen und einfach in die Opposition zu gehen. Das nütze denen gar nichts, denen man im Wahlkampf einen Mindestlohn oder bessere Renten in Aussicht gestellt habe. Die ließe man damit im Regen stehen.
Es mag ja sein, dass es wir hier vielleicht leichter hätten, wenn wir uns der großen Koalition von Anfang an verweigern würden. Andere dagegen, liebe Genossinnen und Genossen, hätten es dann mindestens 4 Jahre deutlich schwerer.
Deswegen die Koalitionsverhandlungen, die Gabriel aber frühzeitig mit einem Mitgliederentscheid verbunden hat. Ja zur großen Koalition nur, wenn die 470.000 Mitglieder dem zustimmen. Dieses Vorgehen ist der zweite Grund, weshalb Gabriel heute trotz der schweren Niederlage seiner Partei so gut dasteht.
Ich finde ihn konsequent, sympathisch,
sagt ein Delegierter aus Herford, Westfalen. Sein Kollege aus Dortmund stimmt ihm zu.
Heute hat er ehrlich und schonungslos eine Rede gehalten, die fand ich gut. Also er hat wieder einiges an Vertrauen gewonnen bei mir.
Gabriel steht gut da heute, trotz allem. Wie das aussieht, wenn ein Koalitionsvertrag abgeschlossen, aber von den Mitgliedern abgelehnt werden sollte, das ist eine andere Geschichte.
Ehrlich und schonungslos, sagte ein Mitglied der SPD, Kasper Selk in Leipzig. Sigmar Gabriel wurde mit nur 84% wiedergewählt. Ist das jetzt angesichts der Umstände gut oder schlecht?
Ich glaube, es ist nicht so schlecht. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass er der Chef einer Partei ist, die eine schwere Schlappe erlitten hat, angesichts auch der Tatsache, dass die Partei ziemlich zerstritten war, schon kurz vor, aber vor allem auch nach der Wahl, wenn es um die Gründe dieser Niederlage ging, angesichts all dessen, glaube ich, ist es ein relativ gutes Resultat.
Und offenbar hat sich die Stimmung in der SPD auch etwas gewandelt in Sachen Große Koalition. Was beobachten Sie in Leipzig?
Das ist in der Tat so. Jetzt hört man immer mehr auch Stimmen von linken Delegierten, die bisher entschieden gegen die Große Koalition waren, nach dem Motto, da können wir nur verlieren. Wir haben die Erfahrung jetzt schon einmal gemacht. Dann auch die Grünen, dass wenn man mit Frau Merkel zusammenspannt, dass da nichts Gutes herauskommt, dass man da ganz schlechte Wahlresultate hinten herauszieht, dass mit der CDU gewisse gesellschaftspolitische Dinge, die man sich vorgenommen hatte, den Wählern auch versprochen hatte, dass die nicht durchzusetzen sein werden. Angesichts all dessen haben diese Leute ursprünglich Nein gesagt zur Großen Koalition. Sehr viele von denen haben jetzt für diese Gespräche plädiert, aus dem Grund, den ich vorhin im Beitrag erwähnt habe, weil nämlich am Schluss dieser Mitgliederentscheid steht, weil auch in vorherigen Phasen, bevor man die Gespräche aufgenommen hat, schon die Zustimmung der Partei eingeholt wurde. Also hier hat Gabriel alles richtig gemacht. Jetzt haben sich auch Linke dafür ausgesprochen, dass man diese Gespräche führt. Nur haben jetzt natürlich alle aufgezählt, was alles erreicht werden müsse, dass sie am Schluss dann bei dieser Mitgliederbefragung zustimmen. Also der Mindestlohn muss kommen, sagt der eine, der andere sagt, die Renten müssen höher werden, bildungspolitische Forderungen werden gestellt als Minimalstandard, bevor man zustimmt, anderes noch mehr. Also man kann sagen, die Stimmung hat sich gewandelt, was grundsätzlich die Frage angeht, ob man überhaupt eine Große Koalition aushandeln soll. Aber ob das dann von den Mitgliedern effektiv am Schluss akzeptiert wird, was da alles ausgehandelt wird, denn es müssen ja Kompromisse gemacht werden. Frau Merkel wird ja nicht einfach ein SPD-Parteiprogramm unterschreiben. Ob dann da die Zustimmung wirklich kommt, das ist für mich noch ziemlich offen.
Sigmar Gabriel will ja die SPD nicht nur in eine Große Koalition jetzt mit Angela Merkel führen. Es sollen künftig auch Koalitionen mit der Linkspartei auf Bundesebene möglich sein. Und das war bislang das große Tabu. Warum ist nun selbst die Parteirechte in der SPD dafür?
Ich glaube, man hat einfach begriffen mit diesem Wahlresultat, dass die Option, die man bisher verfolgt hat, nämlich mit den Grünen zusammen eine Mehrheit zu erreichen, dass das nicht erreichbar sein wird auf absehbare Zeit. Das heißt, anders formuliert, man hat keine Machtoption mehr gehabt. Mit der Linkspartei, die ihrerseits auch einen Wandel durchgemacht hat in den letzten 1,5 Jahren, sie ist nicht mehr so zerstritten, sie ist nicht mehr ganz so unberechenbar, sie hat auch personalpolitisch sich einigermaßen sortiert. Da hat sich einiges geändert auf der Gegenseite und selber hat man begriffen, dass man anders keine Machtoption mehr hat. Die CDU wird man nicht so schnell überholen stimmenmäßig, man ist weit hinter der CDU her. Und mit der Linken und den Grünen zusammen hätte man aber eine Mehrheit, könnte man vielleicht auch in Zukunft eine Mehrheit haben. Das ist sicher der eine Grund. Der andere ist der, dass man damit natürlich auch eine Drohgebärde gegenüber der CDU einnehmen kann. Sei es jetzt schon für die Koalitionsverhandlungen, wir hätten da noch eine andere Option, aber vor allem mittelfristig. Also im Hinblick auf die nächsten Wahlen besteht da durchaus die Möglichkeit, dass man im Hinblick, wie gesagt, auf diese nächsten Wahlen eine solche Möglichkeit mindestens ins Auge fasst und sich nicht mehr verschließt und so eben eine Machtoption sich schafft.
Besten Dank, Kaspar Selk, direkt aus Leipzig. Die Lage auf den Philippinen ist immer noch katastrophal und chaotisch. Das berichtet der freie Asien-Korrespondent Willi Germund. Ich habe ihn heute Nachmittag telefonisch erreicht und ihn gefragt, Sie waren soeben in Tacloban. Was ist Ihr Eindruck?
Ja, die Stadt ist furchtbar zerstört, auch die Umgebung. Das ist ja nun auch schon eine Woche her und man hat nicht den Eindruck, dass die Dinge sich wirklich verbessern. Heute Morgen war es halt so, dass Soldaten immer noch durch die zerstörten Viertel streifen und nach wie vor Leichen ausgraben und die dann in Säcke verpacken, an den Straßen niederlegen, wo sie dann eingesammelt werden. Die Regierung hat beschlossen, die Toten nicht einmal identifizieren zu versuchen. Sie werden alle in einem Massengrab beerdigt, was sehr dramatisch für viele Familien sein wird, weil die immer noch nach Verwandten oder Vermissten suchen und im Grunde also nie in der Lage sein werden, um wirklich zu sagen, wo sie beerdigt sind. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass alle darüber klagen, dass Lieferungen und Verteilung von Nahrungsmitteln sehr schleppend vonstatten geht, dass in einigen Vierteln verteilt wird, dass woanders nicht verteilt wird. Und dann eben auch hat man den Eindruck, dass es nicht sehr gut koordiniert wird. Also ich war in einem Evakuierungszentrum der katholischen Kirche, wo Leute einfach während des Taifuns in die Kirche gekommen sind, um sich vor dem Wasser zu schützen. Und die waren mittlerweile dreimal bei der lokalen Regierung und haben versucht, sich auch registrieren zu lassen. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz unterbrechen. Also die waren mittlerweile dreimal bei der lokalen Regierung, um sich registrieren zu lassen und haben immer noch nichts für ihre 1500 Leute erhalten.
Nun hat die Regierung aber gesagt, dass heute alle Hilfsbedürftigen mit Hilfsgütern versorgt werden sollen. Das stimmt also nicht?
Also das war jedenfalls heute bis heute Mittag nicht der Fall, jedenfalls in den Taklobahn. Ich bin jetzt wieder in Ormoc. Das ist die Stadt auf der anderen Seite der Insel. Da ist heute im Laufe des Tages sehr viel angekommen, aber verteilt worden ist es immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass man das wirklich akzeptieren kann, was die Regierung sagt. Also es kommen Hilfsmittel, aber es wird noch nicht jeder versorgt und die Suche nach Nahrungsmitteln und Trinkwasser in allen zerstörten Orten kann man also im Vorbeifahren schon sehen. Und ich war heute am Hafen von Tacloban, wo also eine große Gruppe von Menschen darauf gewartet hat, auf ein Schiff der Marine steigen zu können, das sie nach Cebu fährt, auf der Nachbarinsel, einfach um wegzukommen, weil sie sagen, ein Ende der Notlage ist nicht absehbar hier.
Sie haben die katastrophale Lage geschildert. Die Angst ist ja, dass es durch die Toten, die herumliegen, zu Seuchen kommt. Sind diese Seuchen schon ausgebrochen?
Nein, also bisher noch nicht. Ich glaube auch, dass also diese Angst vor Seuchen manchmal etwas übertrieben ist, weil Tote alleine verursachen keine Seuchen. Das Problem ist, dass überall noch sehr viel Wasser steht, dass es sehr viel regnet. Das wird natürlich ein idealer Brutgrund für Moskitos und Denkefieber. Außerdem ist also in diesen Evakuierungszentren mit diesen Menschenmassen mittlerweile so, dass die meisten Kinder vor allen Dingen an Durchfallerkrankungen leiden und es gibt relativ wenig Medizin. Das ist also noch relativ dramatisch und könnte dramatischer werden.
Nun ist ja offenbar der amerikanische Flugzeugträger USS Washington im Krisengebiet eingetroffen. Es soll da rund 80 Helikopter und Flugzeuge drauf haben. Wenn man sich aber die Ereignisse in Haiti seinerzeit vor Augen hat, da gab es auch große Schiffe, aber die hatten eigentlich mit ihren Mitteln sehr wenig Kapazitäten. Was die machen konnten, war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und hier wird es wahrscheinlich nicht anders sein.
Ja, zunächst einmal ist hier die Bevölkerungszahl natürlich auch relativ massiv mit 4 Millionen Betroffenen direkt. Hinzu kommt, dass es die zwei betroffenen Inseln, die am stärksten betroffen sind, relativ unzugänglich im Landesinneren sind. Und da ist es sehr schwierig hinzukommen. Und es gibt also immer noch Leute, die jetzt erst wieder sich mit ihren Familien in Verbindung setzen, weil sie in den vergangenen Tagen nicht in der Lage waren, aus ihren Heimatdörfern irgendwo hinzukommen, um zu telefonieren. Also diese Hubschrauber sind sicher sehr nützlich, um in diese abgelegenen Gebiete Versorgung bringen zu können, weil viele der Straßen auch nach wie vor nicht passierbar sind. Straßen ist dabei sicher übertrieben. Das sind Wege, die nicht befestigt sind, relativ schmal, wo das auch sowieso sehr schwierig wird, mit schweren Fahrzeugen reinzukommen.
Sie haben die Kommunikation angesprochen. Wichtig sind ja Handys, aber wie steht es mit Sendemasten und Strom für die Handys? Wie funktioniert die Kommunikation?
Also Handys funktionieren seit gestern Nachmittag auch in Tacloban wieder und in Ormoc, aber im Grunde nur in den großen Städten. Das ist sicher eine Erleichterung für die Kommunikation der Betroffenen, der Überlebenden. Das ist sicher auch eine Erleichterung für die Hilfsbemühungen. Aber das ist eben, wie gesagt, bisher auf Städte beschränkt. Und hinzu kommt, wenn man keinen Strom hat, hat man auch kein Handy zur Verfügung. Also es gibt mittlerweile lange Wartenschlangen in allen Orten eigentlich, die ans Netz angeschlossen sind, wo die Leute versuchen, ihre Handys aufzuladen. Also ich stehe hier ungefähr 100 Meter von einem Hotel in Ormoc entfernt, wo also etwa 200 Leute stehen und darauf warten, ihr Handy dort an den Generator anschließen zu können.
Willi Germund ist freier Asienkorrespondent für verschiedene Medien. Obamacare wird die historische Gesundheitsreform von Präsident Obama im Volksmund genannt. Besser wäre ein S mehr gewesen, Obama cares, Obama kümmert sich. Denn der Online-Start der Gesundheitsreform war völlig verpatzt. Computerprobleme und zentrale Versprechen wurden gebrochen. Und nun ist auch bei den Demokraten Feuer im Dach. Beat Zoltermann in Washington. Es gab enorm viele Kritiken. Was war der Hauptkritikpunkt am verpatzten Start der Gesundheitsreform?
Dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Krankenkasse wechseln müssen, obwohl ihnen Präsident Barack Obama das Gegenteil versprochen hat. Obama hat immer wieder gesagt, und das seit Monaten, wenn sie ihre Versicherung gern haben, können sie die auch weiterhin behalten. Das Problem dabei, die Versicherungsunternehmen führen unter dem neuen Obamacare-System nicht mehr alle alten Policen weiter, weil die sich nicht mehr rentieren. Und deshalb haben rund 2 Millionen Versicherte Kündigungsschreiben erhalten in den letzten Tagen. Das hat bei den Wählerinnen und Wählern für sehr großen Ärger und Unmut gesorgt.
Der Präsident spricht im Moment in Washington. Wie will Barack Obama dieses Debakel nun reparieren?
Er lässt zu, dass Versicherungen, die nicht Obamacare-konform sind, ein weiteres Jahr, also länger als geplant, beibehalten werden dürfen. Obama hat sich lange Zeit gelassen mit dieser Ankündigung, aber vorher an der Medienkonferenz hat er sehr viel Verständnis gezeigt.
I completely get how upsetting this can be for a lot of Americans, particularly after assurances they heard from me that if they had a plan that they liked, they could keep it.
Also er versteht den Ärger im Volk und jetzt mit dieser Anpassung bekommen seine Aussagen von früher wenigstens für ein Jahr wieder Gültigkeit.
Obama zeigt Verständnis, aber hat auch die Bevölkerung Verständnis, wenn das einfach ein Jahr hinausgeschoben wird? Sie müssen ja dann trotzdem die Krankenversicherung, die Police wechseln. Reicht das?
Es ist eine Feuerwehraktion, muss man sagen, denn die Obama-Regierung steht unter großem Druck, auch immer mehr von ihren Parteikollegen im Kongress, den Demokraten. Die haben nämlich Angst, dass sie wegen dem Obamacare-Debakel nächstes Jahr die Wahlen verlieren könnten. Alle Repräsentanten und ein Drittel der Senatoren müssen sich einer Wiederwahl stellen. Und im Kongress gibt es im Moment zwei Vorlagen, die noch weitergehen mit Anpassungen bei der Gesundheitsreform, als das, was jetzt Obama hier ändern möchte. Und diese Vorlagen werden zum Teil auch von Demokraten unterstützt oder sind sogar von Demokraten eingereicht worden. Und Obama hofft nun hier etwas Gegensteuer zu geben, aber es ist noch nicht ganz klar, ob diese Abstimmungen am Ende dann nicht doch noch durchgeführt werden.
Die Gesundheitsreform war Obamas wichtigstes Vorhaben. Es war buchstäblich eine Jahrhundertreform. 100 Jahre lang haben die Demokraten daran gearbeitet. Wie ist es möglich, dass der Präsident ein solch wichtiges Vorhaben so verschlampt hat?
Das fragen sich alle in Washington. Es ist die Vorlage, mit der Obama in die Geschichtsbücher eingehen will. Es ist bis jetzt nicht ganz klar, ob er sich um die Details des Gesetzes nicht kümmern wollte oder ob man ihm gewisse Probleme verschwiegen hat. In beiden Fällen kein gutes Zeugnis für Obamas Engagement und Leadership.
Die Gesundheitsreform ist unglaublich komplex, aber es wird nicht eine Totgeburt werden am Schluss.
Das denke ich im Moment auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Anpassung jetzt von heute nicht die letzte gewesen sein wird.
Besten Dank, Beat Zoltermann direkt aus Washington. Und damit ist es 18.23 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Bildung in Chile, Erben in Indien, dem beliebtesten Provisorium der Schweiz, ein Altersheim, und dem Thema der Saison, Regenschirmen mit Schweizer Gütesiegel. In Chile sind die Schulen privatisiert und als eine Folge davon sind Arme und Reiche so streng getrennt wie kaum in einem anderen Land. Sie leben nebeneinander, ohne sich ein Leben lang zu sehen. Diktator Augusto Pinochet hat die öffentlichen Schulen vor 33 Jahren abgeschafft. Am Sonntag wird in Chile gewählt und die Sozialistin Michelle Bachelet, die Führende in den Umfragen, will das ändern. Aus Santiago, Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Iba a caer! Seit 7 Jahren gehen Chiles Schülerinnen und Studenten auf die Straße. Sie fordern gleiche Bildung für alle. Genützt hat es wenig. Die Regierung hat wohl die Studienkredite verbilligt. Aber sie rührt nicht am Prinzip der privatisierten Bildung. Ihr Argument? Staatliche Bildung sei sozial regressiv, weil die Armen dann die Reichen subventionierten. Die Favoritin im Rennen um das Staatspräsidium, Michelle Bachelet, will beim Bildungswesen anpacken. Die Sozialistin hatte das Amt schon einmal inne. Sie punktet unter anderem mit ihrem Vorschlag, dass zumindest im Hochschulbereich der Staat wieder die Federführung übernehmen soll. Noch ist offen, ob das die Entprivatisierung der Universitäten bedeutet. Chiles Bildungskonzept, so wie es heute existiert, reproduziert fortlaufend die Zweiklassengesellschaft mit einer schmalen, gut gebildeten Elite und Mittelklasse und einer viel breiteren Schicht von Leuten mit tiefen Einkommen und mangelhafter Bildung. Abgeschafft hatte die staatliche Einheitsbildung 1980 die Pinochet-Diktatur. Sie überließ die Bildung weitgehend dem freien Markt. Die Gemeinden unterhalten immer weniger Schulen. Großen Zulauf haben hingegen staatlich subventionierte Bildungsfirmen. Ihr Schulunterricht ist kostenpflichtig, er soll auch besser sein als der in öffentlichen Schulen. Wie stiefmütterlich diese behandelt werden vom Bildungsministerium, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Etwa in jener Schule, die Claudio Salcedo in Santiago führt. Ein öder Pausenplatz, Schulzimmer ohne Heizung und Tische, große Klassen, schlecht verdienende Lehrer mit tieferen Qualifikationen.
La gente que vive en los ghettos de delincuencia, la gente que viene.
Die Schule hier ist gratis, zu uns kommen die Allerschwächsten. Kinder aus zerrütteten Familien mit Gewaltproblemen oder Elternteilen in Haft. Kinder aus Ghettos der Kriminalität, des Drogenhandels.
Y por tanto nuestros resultados comparados con el mundo privado son claramente inferiores.
Akademisch bleiben unsere Ergebnisse weit unter denen von Privatschulen, sagt Claudio Salcedo. Die Schulpflicht endet mit einer Art Maturitätsprüfung für alle. Schüler aus den Privatschulen nehmen die Hürde zu den kostenpflichtigen Universitäten locker. Die Schüler von öffentlichen Schulen können nicht mithalten, sie scheitern. Eine Berufsbildung kennt Chile nicht und wer es nicht auf eine Universität schafft, gilt in der Gesellschaft als überzählig. Privilegierte Kinder besuchen Privatschulen wie die Schweizer Schule in Santiago. Sie hat 600 Schüler, 2/3 davon sind Chilenen. Das Colegio Suizo gilt als eine der besten Privatschulen Chiles. Von klein an werden die Kinder gefördert.
Ja, stimmt. Du warst eine lange Zeit bei mir und warst immer ehrlich. Ehrlich ist honesto. Siempre fue muy honesto.
Im Deutschunterricht arbeitet die Schweizer Lehrerin mit nur 12 Erstklässlern. Hans im Glück ist die Vorlage. Vom Computer aus schickt sie über einen Beamer begleitende Illustrationen auf die Projektionsfläche.
Meister, den hast du dir wirklich verdient.
Gut 500 Franken Schulgeld, je Kind und Monat, bezahlen die Eltern. Das ist mehr als ein gesetzlicher Mindestlohn. Erfolg ist den Schülern so gut wie sicher. Die Jugendlichen verlassen die Schweizer Schule dreisprachig, mit breit gefächertem Wissen. Bildet sie die zukünftige Elite des Landes aus? Esther Weller, verantwortlich für die Primarstufe, nimmt Stellung.
Es ist nicht unser oberstes Ziel, aber irgendwie drückt das durch. Also unsere Schüler werden zu Leadern. Es gibt Abgänge von unserer Schule, die auch in politischer Hinsicht sehr hohe Ämter innehaben.
Chile ist das sozial am strengsten segmentierte Land Lateinamerikas. Alles spielt sich innerhalb der jeweiligen sozialen Schicht ab. Wohnen, Freizeit, Freundschaften, die Schule. Kinder aus gut situierten und aus benachteiligten Familien wachsen auf, ohne einander je zu begegnen. Jetzt haben die meisten Chilenen genug davon und verlangen gleiche Chancen für alle. Begonnen hatte alles mit den Protesten gegen die ungleichen Möglichkeiten in der Bildung. Inzwischen sind die Präsidentschaftskandidaten auch mit Forderungen nach höheren Renten und besseren Leistungen im Gesundheitswesen konfrontiert. Die Rechte will den Status quo mit allen Mitteln verteidigen, sie dürfte vor dem schlechtesten Wahlergebnis ihrer Geschichte stehen. Die gemäßigte Linke mit der Kandidatin Michelle Bachelet interpretiert den Zeitgeist treffender und verspricht Reformen für mehr sozialen Ausgleich in Chile.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Indiens Frauen haben auf den wenigsten Gebieten dieselben Rechte wie Männer. Eine Ausnahme ist das Erbrecht. Seit 2005 sollten sie, laut Gesetz, zu gleichen Teilen erben wie die Männer. Doch durchgesetzt hat sich das in Praxis nicht. Der Satz, das härteste Schicksal sei arm und Frau zu sein, stimmt in Indien noch immer. Und viele Frauen fürchten sich vor den Folgen, falls sie für ihr Recht kämpfen. Karin Wenger aus dem indischen Gliedstaat Haryana.
Vinod Bala hat sich ihren Ehemann nicht ausgesucht, sondern ihr Vater. Der Zukünftige war groß und kräftig, besaß Land, einen Steinbruch und Geld. Das sagte er zumindest. Eine gute Partie, dachte Vinods Vater und bezahlte eine saftige Mitgift. Nach dem üppigen Hochzeitsfest entpuppte sich der Mann jedoch als Drogenabhängiger und Lügner. Der Steinbruch existierte nicht, nur ein Stück Land. Als ihr Mann dann bei einem Autounfall ums Leben kam, war das kein Fluch, sondern eine Erlösung für Vinod. Auf den Tod aber folgte ein jahrzehntelanger Rechtsstreit um das Erbe. Vinod steht mitten in einer Schar von Schülerinnen in ihrem Geburtsort Haryana 20 Jahre nach ihrer Hochzeit. Die schlanke Frau mit hennarotem, langem Haar arbeitet seit dem Tod ihres Mannes vor 15 Jahren hier, um sich und ihre Tochter über Wasser zu halten. Nach dem Unfall habe sie einen Teil des Landes und Geldes ihres verstorbenen Ehemannes verlangt. Aber nichts, rein gar nichts habe ich bekommen. Meine Schwägerin gab sich als Vinod aus und hob alles Geld von der Bank ab. Dann haben mich meine Schwiegereltern angeklagt, ich hätte ihren Sohn umgebracht. Sie versuchten alles, um mich um mein Erbe und mein Land zu bringen. Vinod suchte Zuflucht bei ihren Eltern. Später zog sie mit ihrer Tochter in eine Mietwohnung. Ihre Familie habe sie jedoch immer unterstützt, sagt Vinod. Etwas jedoch tat sie nie. Ihre Eltern um ihren Erbteil bitten. Vor Jahren hat der Vater sein Erbe auf seine zwei Söhne aufgeteilt. Vinod ging leer aus. Die Eltern wohnen einen Steinwurf von Vinods Schule entfernt in einem großen Haus mit Garten. Kamla Devi, die Mutter, war Lehrerin. Om Prakash, der Vater, ein 60-jähriger, weißhaariger Mann, war Beamter. Beide sitzen auf einem Teppich in einem Zimmer mit grasgrün gestrichenen Wänden. Aber nur er spricht. Wieso hat er seinen Besitz einzig seinen Söhnen vererbt, wenn doch laut Gesetz Töchter und Söhne zu gleichen Teilen erben sollen? Om Prakash wehrt sich. Wir tun alles für unsere Töchter. Wir überschütten sie mit Geschenken, geben ihnen Geld, wenn sie heiraten und Kinder kriegen. Und sogar, wenn ihre Kinder heiraten, zahlen wir. Wieso also sollen sie nochmals erben? Das wäre unfair gegenüber ihren Brüdern. Trotzdem verlangen heute viele Mädchen genau das, weil die Landpreise in die Höhe geschnellt sind. Gierig nennt Om Prakash jene Frauen, die ein Erbe einfordern. Obwohl die Geschenke für die Mädchen viel weniger wert sind als das Land und der Besitz, den ihre Brüder erben werden. Om Prakash sagt jedoch, seiner Tochter Vinod fehle es an nichts. Er unterstütze sie mit allem. Doch hinter ihm sitzt seine Frau und die schüttelt schweigend, aber energisch den Kopf. Als sie sprechen will, sagt er bloß, alte Frau, benimm dich. Erst später am Telefon sagt die Mutter, was sie wirklich denkt. Meine Tochter hat meinen Mann einzig um ein kleines Stück Land gebeten, um ein Häuschen zu bauen, aber selbst das hat er ihr nicht gegeben. Er ist ein Lügner und Geizhals und hilft ihr rein gar nichts. Wenn hier eine Tochter ihr rechtmäßiges Erbe verlangt, dann weiß sie, was folgt. Sie wird aus der Familie und aus dem Dorf ausgeschlossen. Deshalb wird ein Mädchen nie um ihr Erbe kämpfen. Zu viel steht auf dem Spiel. Vor allem in einem Land wie Indien, wo die Familie das alleinige soziale und finanzielle Netz ist, wird es kaum eine Frau wagen, mit der Familie zu brechen. Als Opfer sieht sich Vinod jedoch nicht. Sie hat zwar nicht um das Erbe ihres Vaters gekämpft, aber um jenes ihres Mannes. Mein Mann hatte Land, ich habe 10 Jahre vor Gericht dafür gekämpft und schließlich gewonnen. Jetzt habe ich es auf meine Tochter übertragen, damit sie Land und Sicherheit hat, falls mir etwas zustößt. Meine Schwager wollen das nicht akzeptieren. Als ich Bauarbeiter hinschickte, wurden sie von meinem Schwager bedroht, aber ich habe die Polizei geholt und gesagt, wehe, ihr wagt es, mein Grundstück noch einmal zu betreten. Ich bin längst nicht mehr die alte Vinod, die sich immer vor euch gefürchtet hat.
Auch Altersheime werden älter. Landauf, landab müssen sie in den kommenden Jahren saniert werden. Und ein solcher Umbau ist eine Qual. Jahrelanger Baulärm, unbewohnbare Gebäudeteile, nicht das, was man sich im Alter wünscht. Lieber eine schöne Aussicht. Das Seniorenzentrum Waldenburgertal ist deshalb während der Gebäudesanierung kurz entschlossen in ein Provisorium umgezogen, in ein ausgedientes Spital über der Nebelgrenze im Solothurner Jura. Alex Moser vom Allerheiligenberg bei Hägendorf.
Am Jurahügel über der Nebelgrenze oberhalb der Gemeinde Hägendorf baute die Schuhfabrik Balli einst ein Sanatorium für die kranke Arbeiterschaft. Die Höhenklinik Allerheiligenberg. Später übernahm der Kanton Solothurn den Betrieb bis zur Schließung des Spitals im Jahr 2010. Ernst Dill hörte im Radio davon. Der Leiter des GRIT-Seniorenzentrums Waldenburgertal plante gerade einen Neubau für sein Zentrum im Baselbieter Ort Niederdorf. Er dachte sich,
es ist eine sehr gute Alternative. Das heisst, wir haben das Projekt mal neu überarbeiten und haben das fast 2 Jahre gewonnen.
2 Jahre Bauzeit anstatt 4 Jahre. Ernst Dill einigte sich mit dem Kanton Solothurn schnell auf die Zwischennutzung und zügelte die gesamte Belegschaft auf den Allerheiligenberg. Dies ersparte den insgesamt 70 Insassen eine mühsame Zeit.
Das heisst, wir hätten müssen Provisorien machen. Wir hätten den Umbau gemacht, also bestehende Gebäude hat man saniert, renoviert und hat neu angebaut. Und wir hätten 2 bis 3 Mal innerhalb vom Bauprojekt müssen zügeln. Und das war natürlich extrem umständlich gewesen. Und vor allem auf die lange Zeit, 4 Jahre raus, eigentlich allen Beteiligten nicht zumutbar.
Unzumutbar war zwar für viele anfangs die Idee, wegzuziehen auf diesen Jurahügel, immerhin etwa 8 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber Zentrumsbewohner Beat Brönnimann nahm dies gerne in Kauf. Denn auf einer Baustelle leben, das wollte er nicht.
Das war eine Katastrophe. Wenn sie da Hämmer und Nagel machen, oder, das wird nicht gehen. Ja. Nein, das ist eine sehr gute Lösung.
Die Höhenluft, die herrliche Natur, die Aussicht auf die Alpen, die Bewohner des Zentrums sind inzwischen begeistert. Anna-Rosa Schmutz zum Beispiel.
Mir gefällt's. Ich bin zufrieden. Das Essen ist recht, die Aussicht, Berge und das Nebelmeer, Oberrot. Das ist aber schön. Dann haben wir noch Füchsli, habe ich einen Scheiß gesehen.
Auch Seniorenzentrumsleiter Ernst Dill merkt, dass die Bewohner aufleben und besser schlafen, wie er meint.
Wir haben auch gleich müssen feststellen, dass wir einige Leute können zurückstufen in der Pflegestufe, wo wir ihnen sehr gönnen. Und ja, die Leute sind in dem Sinne zufriedener und ruhiger.
Auch der Kanton Solothurn freut sich über die Zwischennutzer reiferen Jahrgangs. Denn nun ist mit der bisher leerstehenden Klinik gutes Geld zu verdienen. Der stellvertretende Kantonsbaumeister Guido Keune strebt deshalb weitere Zwischennutzungen an auf dem Allerheiligenberg.
Ja, diese Idee, die werden wir ganz sicher jetzt weiterfolgen. Und ich denke, es gibt viele Heime und Institutionen in der Schweiz, die beabsichtigen, ihre Heime umzubauen, zu sanieren. Und da wäre diese Ausweichmöglichkeit auf den Allerheiligenberg sicher für alle Beteiligten, Betroffene und auch Angehörige eine gute Lösung.
Den Bewohnern des Seniorenzentrums GRIT gefällt es allerdings so gut, dass einige gar nicht mehr weg wollen.
Ich werde am liebsten da bleiben wegen der Aussicht. Aber ich gehe gerne wieder runter. Ich nehme es gelassen, ich nehme alles gelassen.
Das muss Anna-Rosa Schmutz auch. Im Februar ist ihre Zeit auf dem Allerheiligenberg vorüber. Die Senioren aus dem Waldenburgertal ziehen wieder ins Unterland, ins glänzend neue Alterszentrum im heimischen Baselbiet. Und die Höhenklinik auf dem Allerheiligenberg erwartet im Sommer neue Gäste. 80 Seniorinnen und Senioren aus dem Altersheim Stadtpark Olten werden ihre Koffer auspacken und ins weite Mittelland blicken.
Endlich Spätherbst, endlich schlechtes Wetter. Bei der Firma Strotz in Uznach reibt man sich die Hände. In der letzten Regenschirmfabrik der Schweiz herrscht Hochbetrieb. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Am Anfang jedes Schirms stehe die Bespannung, also der Stoff.
Das sind Polyesterstoffe oder Satinstoffe aus Italien, hochwertigere Stoffe, die wir hier verarbeiten. Das gibt schon etwas teurere Schirme.
Roman Strotz aus der Geschäftsleitung. Satte 80 bis 120 Franken kostet ein Strotzschirm.
Heute ist man sich gewohnt, wenn man etwas braucht, man kann es an der nächsten Ecke günstig kaufen. Und jedem ist es egal, wenn er einen Schirm für 10 Franken halt nach dreimal öffnen wegschmeißen muss. Und der Kunde ist sich nicht bewusst, dass wenn er vielleicht 15 Franken mehr ausgibt, dass er dann eigentlich ein Produkt hätte, das viel länger hält und natürlich auch nachhaltig ist.
Das die Begründung für den stolzen Preis. 10 Arbeiterinnen sitzen hinter ihren Näh- und Stanzmaschinen. Der Stoff wird auf das Schirmgestell geheftet und angenäht. Zum Schluss wird noch der Holzgriff angeklebt.
So. Ein bisschen Leim rein. Ein langer Bitz, also muss man nicht viel. Hier ein bisschen angedruckt, dass er nicht zu luck ist. Der ist jetzt fertig, ja.
Matteo Alfano. Seit über 160 Jahren werden in Uznach schon Schirme fabriziert. Roman Strotz führt den Familienbetrieb in fünfter Generation.
Das ist unser Kernbusiness. Also wir haben immer Schirme gemacht und wir wollen das einfach beibehalten, weil wenn wir nur noch ein Händler sind, dann werden wir sofort austauschbar. Solange wir noch selber die Produktion in den Händen haben und auch noch einen Schirm reparieren können, sind wir flexibel, sind wir auch noch einzigartig, sage ich mal.
In der letzten Schirmfabrik der Schweiz arbeiten 20 Leute. Sie produzieren bis zu 10'000 Regenschirme im Jahr. Doch von den teuren Strotz-Regenschirmen können die Uznacher nicht leben. Die Ostschweizer mussten deshalb den Großteil ihrer Produktion nach China auslagern. Vor 20 Jahren.
Ich sage mal gerade noch rechtzeitig, weil es zu dieser Zeit gab es in der Schweiz, glaube ich, noch fast 10 Schirmfabriken. Und durch die Zusammenarbeit oder durch diesen Mix mit den Schirmen aus Asien konnten wir unsere Produktion hier aufrechterhalten und so auch im Markt stark bleiben.
98% der Strotzschirme kommen mittlerweile aus Asien. Der kleine, aber feine Rest wird in Uznach hergestellt. Warum aber hat nur Strotz überlebt? Weil sie 2004 die Lizenz für die Schweiz von Knirps gekauft haben. Deshalb gibt man das Rennen gegen die Billigkonkurrenz nicht verloren.
Wir haben gewisse Zeichen, ja, dass Firmen das wirklich bewusst uns anrufen und sagen, macht ihr noch hier Schirme? Wir wollen einen Schirm, der in der Schweiz produziert ist. Das würde natürlich bedeuten, dass wir die Produktion hier sicher aufrechterhalten können oder vielleicht sogar mal in Zukunft wieder ausbauen können, wenn Kunden wirklich wieder mehr Schweizer Produkte bestellen.
Der Beitrag von Sascha Zürcher. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Roman Mezzasalma. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.